Himmlischer Vater, und diese ganzen Lieder, diese ganzen Texte, die drehen sich um dieses eine große Thema. Deiner großen, wunderschönen, heiligen Liebe, mit der du durch deinen Sohn diese, deine Welt geliebt hast. Und wir danken dir. Wir danken dir schon, viele von uns seit Jahrzehnten, aber wir danken dir immer mehr dafür, dass wir nicht in dieser Welt ohne dich leben müssen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, Herr Jesus, gekommen bist, dass du das Licht bist, dass du aller Finsternis wehrst und dass du für diese Geschichte dieser Welt durch dein Kommen und durch dein Sterben eine völlig andere Ziellenkung gegeben hast. Herzlichen Dank. Das gilt im Großen, Universalen, das gilt für unser kleines persönliches Schicksal. Was wären wir ohne dich? Danke. Und danke, dass wir das in diesen Tagen feiern dürfen. Wir wollen mit unseren Liedern dich ehren. Wir wollen dir mit unserem Leben das zum Ausdruck bringen, dass wir dir danken, dass du heilvoll, rettend, stärkend, segnend in unser Leben getreten bist. Und wir danken dir für diese Tage, die du uns hier schenkst. Auch heute Morgen dürfen wir singen, dürfen beten, dein Wort lesen, es ausgelegt bekommen. Was für ein Geschenk. Wir bitten dich, dass dein Geist wirksam ist in unserer Mitte. Wir stellen uns unter deine Führung, wir stellen uns unter deine Prägung. Wir bitten dich für Winrich Schäffbuch, für seinen Dienst, dass du ihn gebrauchst für uns, und danken dir, unserem Gott. Du meinst es gut mit uns. Gelobt seist du. Amen.
Wir haben gerade gesungen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Sitzt hier keiner, der nicht große Dunkelheiten in seinem Leben hat. Und im Blick auf die Zukunft, das neue Jahr, sind große Finsternisse und Dunkelheiten in jedem unserer Leben drin. Es kommt davon her, dass Finsternis das Erdreich bedeckt und dunkelt die Völker. Und das ist so schwer, dass es keiner durchdringen kann. Das erste Lied, das wir gesungen haben, von Christian Keimann, Schulmeister in Berlin, schwer depressiv. Was das für Mächte sind, die einen niederdrücken, wo man von Arzt zu Arzt rennt und sie mit allen chemischen Mitteln versuchen, gegen die Dunkelheit anzugehen. Aber das Große sind die Verheißungen der Bibel. Gott will die Dunkelheit deines Lebens durchbrechen. Darum ist Jesus geboren. Da heißt es in Jesaja 42, Vers 16, aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Das bezieht sich auf die Zukunft, wo wir sagen, wir wissen gar nicht, was kommt und wo wir gehen sollen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Und jetzt kommt das, ich will die Finsternis vor ihnen her zum Lichte machen. Und das Höckrige zur Ebene, das will ich tun und nicht davon ablassen. Es hat mich immer beschwert in meinem Dienst als Pfarrer bei den Hausbesuchen. Zunächst einmal, dass die Leute alle die Türe geöffnet haben. Ich war 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt, in der City Pfarrer. Großes Hochhaus mit 24 Stockwerken. Wir haben gefragt, was sind das für Leute, die neben ihnen wohnen? Ich weiß nicht. Die wohnen schon lange hier, die sind nicht erst eingezogen, man kennt sich nicht. Aber wenn man kommt und sagt, ich bin Pfarrer, bis heute, ein ganz großes Vertrauen, warum kommen Sie erst jetzt? Noch nie hat mich einer besucht. Ich habe alle besucht, ganz gleich, ob sie in der Kirche waren oder nicht in der Kirche waren. Eine ganz große Offenheit, und alle haben in kürzester Zeit erzählt, wie furchtbar schwer ihr Leben ist. Im Beruf gemobbt, vom Mann verlassen, hat der Jüngere genommen, die Kinder haben die Mutter vergessen, und dann, was so alles im Leben mitspielt und wie man nicht weiß, wie alles kommt, und dann kommen doch die Krankheiten. Und dann kommt in diesen Tagen die Todesangst. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. wie furchtbar dunkel sieht es über unsere Welt aus. Wir waren ja so froh, wie die Berliner Mauer gefallen ist. Und nun stehen wir in der größten Rüstung unserer Wehrmacht. Und Streitkräfte stehen in einer Auseinandersetzung zwischen West und Ost, wie man sie noch gar nie gekannt hat. Aber auch im persönlichen Leben ist alles so dunkel. Die Adventsverheißungen des Alten Testaments reden davon. Der Zacharias sagt, dass Jesus denen erscheint, die sitzen in Finsternis. Sitzen in Finsternis, also die sitzen da, die können nicht mehr stehen. Die hat es niedergedrückt, die sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Ja, das ist bei den Krankheiten so schlimm, dass man schon spürt, wie die Kraft zerbricht und wie es dunkel wird. Ganz schlimm ist heute Junge und Alte in einer Zwietracht ohnegleichen. In den letzten Familien ist in der Diskussion, ob die Corona-Maßnahmen angemessen sind, noch alles zerbrochen, auch in den Gemeinden. Feindschaft, Bitterkeit. Und ich bin so froh, dass Jesus es mit dieser Finsternis aufnimmt. Und Jesus ist in unsere Welt gekommen und hat den Kampf mit der Finsternis aufgenommen. Mit der Dunkelheit. In diesen Weihnachtstagen ist ja manchmal so, wie wenn das idyllisch wäre, die Nacht. Aber in der Bibel ist die Nacht immer unheimlich. Die Nacht, die kommt und in der Nacht werden die Sorgen so groß. In der Nacht kommen noch die meisten Anrufe beim Roten Kreuz. Ich muss doch ins Krankenhaus. Sieht doch nicht so gut aus mit meinem Herzen. Die Angst, was kommt in der Nacht? Dann fallen die schweren Sorgen über uns. Heute Nacht, wie der Sturm ging, lagen sie sich ja auch wach. Und dann denkt man nach über all die schweren Dinge unseres Lebens. Aber Jesus hat den Kampf mit der Finsternis aufgenommen. Dazu hat ihn Gott bestimmt. Das ist der Gottesknecht, Jesaja 42, der kommt und der die Finsternis zum Licht macht. Wir meinen ja immer, Jesus müsste die Finsternis wegnehmen. Das ist unser Traum, wie die Krankheiten wegnehmen, die Ängste wegnehmen. Aber hier steht es ja anders, dass der kommende Heiland die Finsternis zum Licht macht. Dass in der Finsternis plötzlich das Finstere nicht mehr finster ist. Es ist so schön im Psalm 139 drin. Bei dir ist die Finsternis nicht mehr finster. Das Licht, das ist so ein überirdisches Geschehen, dass Christus uns mitten in der Angst eine Gotteserfahrung machen lässt, die wir nie in der Welt sonst machen können. Und wenn Sie in Ihrem Leben einmal zurückdenken, wissen Sie, dass Sie die größten Erfahrungen in den dunkelsten Stunden Ihres Lebens gemacht haben. Ich war ein Kind mit 5 Jahren, als diese schrecklichen Bombenangriffe waren. Und wir saßen nur im Sutterer, wir hatten keinen Schutzraum. Dann krachten die schweren Luftminen. Und die Mutter barg uns Kinder in ihrem Schoß und betete den 23. Psalm. Das ist ein Kindheitserlebnis. Es gibt in dem Toben der Welt, im höllischen Untergang der Welt, gibt es eine Geborgenheit und einen Frieden, den nur der lebendige Gott geben kann. Und ich bin so froh, dass Jesus als erstes in seiner Wirksamkeit den Kampf mit dem Teufel aufgenommen hat. Es gibt einen Teufel, Satan. Das ist so lustig, dass die Leute sagen, es gibt keinen Teufel. Gucken Sie sich doch mal in der Welt um. Gucken Sie sich in dem Leben um. Sie sehen doch die Macht Satans, des Zerstörers, des Durcheinanderbringers, des Feindes, des Versuchers von allen Seiten. Sehen Sie, erleben Sie ihn doch. Und Jesus hat den Kampf aufgenommen. Und der Versucher hat gesagt, alle Welt gehört mir. Du kriegst was, Jesus, wenn du willst. Die Universitäten gehören mir und die Wirtschaft und die Politik. Wenn du was willst, musst du niederfallen und mich anbeten. Jesus sagt, nein, Satan. Er ist der Einzige, der den Versuchungen der Finsternis nicht erlegen ist. Und er hat den Kampf mit der Finsternis aufgenommen. Er ist an all die Orte hingegangen, an die aussätzigen Asyle. Er hat mitgefühlt mit der Witwe, deren einziger Sohn auf der Bahre hinausgetragen wird, aus dem Stadttor von Nein. Er hat mitgefühlt mit den schuldig gewordenen, mit Zöllnern und Sündern. Und er hat in der Nacht von Gethsemane gezittert und gesagt, die ganze Last der Schuld dieser Welt, das ist der Grund, warum wir in der Finsternis gefangen sind. Die Schuld unseres Lebens, die ist so schwer, die lastet auf uns und wir können sie nicht wegdrücken und vergessen. Je älter wir werden, wachen die Erlebnisse und Erfahrungen alter Schuld wieder auf und es wird uns so schwer um das Herz. Wie sollen wir auch ins Licht Gottes treten können mit unserem sündigen Leben? Und nirgendwo, auch in den christlichen Kirchen, wird mehr von Sünde gesprochen. Sie belastet uns doch bis ins Innerste. Und wir werden nicht frei davon. Und das ist so gut, dass die Bibel davon spricht und die Weihnachtsgeschichte spricht davon, dass Jesus die Finsternis vor uns zum Licht macht. Das ist nicht irgendein schönes Bild, sondern eine Realität ohne Gleichen, dass Jesus unsere Finsternis zum Licht macht. Erinnere Sie zunächst einmal an den David, den Psalm 27, wenn er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich stehe in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Auch wenn die Feinde mich umgeben, auch wenn die Feinde einen Krieg mit mir führen, auch wenn mein Leben täglich bedroht ist, ich stehe im Licht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das ist eine Realität und die Finsternis kann mich nicht mehr unterkriegen. Ich kann frohen Herzens durch diese Dunkelheit dieser Welt gehen und das ist für uns jetzt ganz wichtig in diesen Weihnachtstagen. Ach, wir brauchen da den ganzen oberflächlichen Quatsch nicht. Lametta und Kerzen, wir brauchen das nicht. Das ist ja nur ein Symbol, das schöne Kerzenlicht, das da flackert in der Dunkelheit. So, wir brauchen diese große Botschaft, die ein Christian Keimann entdeckt hat in den Tiefen seiner Schwermut. Christus brauche ich. Der macht meine Finsternis Licht. Der ist auch der, der in der Schwermut war. Was habe ich mit Schwermütigen ausgehalten? Wenn sie angerufen haben, wenn ich Selbstmordgedanken gab, und dann darf man da sein. Und nichts als die herrlichen Verheißungen der Bibel sagen, dass der Herr größer ist als die Finsternis und die Dunkelheit. Wenn die Selbstanklagen kommen, diese schrecklichen Selbstanklagen, ich bin schuld an all dem Bösen. Nein, Jesus hat für dich gelitten. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Herr, lass dein Licht leuchten über uns. Das ist doch und er lässt das nur leuchten in seinem Wort. Das Wort hat eine ganz große Kraft, weil das Bibelwort voll des Heiligen Geistes ist. Voller Geist und Leben. Es kommt nicht leer zurück, es ist ein Samenkorn, das aufgeht. Der Heilige Geist wirkt nur durch das Bibelwort, weil das Wort Gottes ist. Darum ist Energie drin. Das Wort, das einst der Befehl, als Gott sprach, es werde die Welt geschaffen, hat dieses Wort, drängt die Macht der Finsternis zurück. Und ganz besonders auch in diesem Lied von Nachtenhöfer, diese Nacht der Maschinen, diese Geburt von Jesus Christus, der in unsere Welt kommt, der in dein Leben kommen will, der gekommen ist, um dir zu begegnen, bringt Licht in deine Dunkelheit. Bringt Licht in deine Dunkelheit, das ist so herrlich, dass ich das, die Finsternis kann ich nicht besiegen mit irgendwelchen Gefühlen und mit anderen Dingen, sondern das Wort Gottes ist das Allergrößte und darum bitte ich Sie, dass Sie auch den Schwermütigen und Traurigen diesen Tagen das Wort Gottes sagen. Man kann ja lang drüber nachdenken, kann man sich das nicht auch selber zusprechen? Das kann man ja, aber Sie wissen, mit dem Selbstzusprechen ist das eine Sache, dass man selber sagt, ist das nur meine Selbstsuggestion, dass ich meine, ich spreche mir das selber zu? Kann ich mir auch selber das Abendmahl geben? Nein, ich brauche den Bruder oder die Schwester. Und das ist ganz wunderbar, darum ist das ja so wichtig und das Verbrechen so groß, dass man bei der Corona-Krise den Sterbenden den Beistand verweigert. Ich brauche den anderen, der mir das Wort Gottes zuruft. Und das Wort Gottes entfaltet, das wissen Sie, auf der Intensivstation und in den Krankenbetten eine ganz große Kraft, nicht viel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Und in diesen Tiefen ist das so, dass der Geist Gottes die Kraft hat, unseren Glauben zu stärken. Nur der Geist Gottes kann das. Weil ich nicht ohne den Geist Gottes, den Heiligen Geist, glauben kann. Der Heilige Geist ist die Kraft, die mir den Blick auf Jesus frei macht. Ich kann mit meinem natürlichen Geist das nicht ergreifen. Darum ist das so wichtig, dieses Zusprechen bei den Kranken und ihnen sagen, das, was in deinem Leben dir so groß wurde, Jesus. Zeugnis, was du erlebt hast mit Jesus. Und das Wort, das dir in deinem Leben groß wurde, ich habe das auch oft erlebt, dass mich dann Leute gefragt haben, was soll ich denn dann sagen? Sagt, wenn du das nicht weißt, das musst du aus deinem Leben du wissen. Und auch wenn das ein ganz verschiedenes Bibelwort ist, jeder von uns würde ein anderes wählen. Es ist der Herr, der uns dazu beauftragt, das Menschen zuzusprechen. Menschen, die sitzen in der Finsternis und in den Schatten des Todes. Und was ganz Merkwürdiges ist, dass auch wenn wir sagen ja so schnell, das sind unkirchliche Leute, das sind Heiden, die wollen nichts wissen. Wissen Sie, dass das Wort Gottes immer durchgedrungen ist, auch bei ganz gottlosen Menschen. Das war immer so. Weil Gott, der Herr redet, der Macht hat über jedes Menschenleben. Und darum, sagen Sie es mit dem nötigen Ernst. Wissen Sie, ich will Ihnen keine Floskeln sagen, aber ich muss Ihnen sagen, was in meinem Leben das Größte ist. Dass Gott in meine Dunkelheit hineinspricht und in deine ebenso. Und das dürfen Sie wissen, dass er Licht macht. Was ist denn das Licht? Dass Ihnen Christus so groß wird. Wir bemühen uns ja heute in unseren Gemeinden immer möglichst zeitgemäß zu sprechen. Eine richtige Not, dass ja immer wieder in den Gemeinden versucht wird, alles umzustülpen, alles so zu machen, wie es die Welt macht. Mit Musik und mit Stil und Sprache und Jargon und mit der Kleidung und wie man es macht. Wir wollen doch so sein wie die Welt. Es kommt gar nicht darauf an. Wissen Sie, dass Gott ist ganz anders als unsere Welt. Und sein Wort spricht zu den Menschen an einer viel höheren Weise und an einer viel tieferen Weise an, als die Mode der Zeit es tut. Wir brauchen auch nicht die Anpassung an die Moden der Zeit, sondern das Wort Gottes bleibt durch alle Jahrhunderte hin. Das gleiche Wort Gottes. Das vor 2000 und vor 3000 Jahren, der Psalm 27, der Herr ist mein Licht, ist heute 2023 ein Neujahr, genauso stark wie damals, der Herr ist mein Licht. Und ganz unabhängig von allen Modeerscheinungen. Und das dürfen Sie anderen zusprechen, dieses Wort Gottes. Und das ist so wunderbar. Manchmal wünscht man sich, dass in den Predigten nur das Wort Gottes uns zugesprochen wird. Und hier, ich will, sagt Gott, wenn Gott will. Schon bei uns ist manchmal unser Wille ja sehr störrisch. Aber Gott hat einen Willen. Und was er will, das tut er. Und das will er tun angesichts der Finsternisse und Dunkelheiten ihres Lebens. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi geschenkt. Dass Menschen die Herrlichkeit von Jesus erleben, da muss eine Erleuchtung passieren. Das geht nicht mit ihren Worten, sondern da muss der Geist Gottes die Erleuchtung machen. Der Geist Gottes erleuchtet. Ohne die Erleuchtung kann keiner glauben. Und darum dürfen Sie es bloß sagen, Herr, jetzt musst du es tun und wirken. Wenn Sie den Besuch machen, wenn Sie Menschen gegenüber sitzen, die verzweifelt sind im Leben, wenn Sie Leute begleiten in schwerer Trauer, und in diesen Tagen trösten wollen, Herr, ich will dein Wort geben, dass Menschen die Herrlichkeit von Jesus sehen können, in dem Leid, in der Finsternis der Nacht. Und dass das Herrliche, dass Jesus erschienen ist in der finstersten Nacht dieser Welt, in der unheimlichen Nacht, als die Römer das Land besetzt hatten, als Herodes, dieser Wüstling, herrschte, ich sage immer, so schön wie das Herodion, 7 Kilometer hinter Bethlehem, das die Burg, wo der Herodes begraben liegt, so nah liegt das beieinander in unserer Welt. Dort hat Jesus das größte Licht angezündet. Das liegt nicht an den äußeren Dingen, nicht an Ochs und Esel. Das hängt, dass der Himmel hereinstrahlt, das Licht Gottes, dass das Angesicht Gottes hervorleuchtet. Und Sie haben das in Ihrem Leben erlebt. Das ist ganz wunderbar, dass die Finsternis nicht finster ist bei Gott. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Das hat Gott uns schon geschenkt. Aber viele haben das in ihrem Leben nicht festgemacht. Jesus, ich möchte bei dir bleiben und mich nicht mehr blenden lassen von den irdischen Leuchten und Lichtern und Funzeln dieser Welt, sondern möchte in deinem Lichte wandeln. Ich möchte in deinem Lichte stehen. Und das ist so wichtig, weil uns die Dunkelheit von allen Seiten umgibt. Also am meisten ist es die Todesangst. Gestern, das Handy zur Hand nahm, da hat ein lieber Freund von uns, sehr schwer krank. Schon vor Wochen habe ich zu ihm gesagt, möchtest du das alles noch antun mit den medizinischen Behandlungen? Da hat er drauf gesprochen, jetzt hat die Ärztin gesagt, keine weitere medizinische Behandlung mehr möglich. Und dann habe ich ihm angerufen und gesagt, jetzt steht die Herrlichkeit Gottes vor dir. Die Stunde, wenn wir heimgehen, ist nicht der Bruch, sondern Vollendung, die Krone des Lebens. Um es noch mal ganz zu sagen, was uns Jesus erworben hat, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Das herrliche Lied von Philipp Spitta, bei dir Jesus will ich bleiben. Und das ist in den Krankheitsnöten, wenn der Arzt ihn eröffnet, bösartig, kann nichts machen. Weiß auch nicht, ob es eine Hilfe ist, wenn sie sich noch allen qualvollen Behandlungen unterziehen. So lieb eine andere Bekannte, die wir trafen nach einem Gottesdienst, den ich auf den Filtern hielt. Die sagte, Bauchspeicheldrüse, schwer befallen vom Krebs, aber ich lasse nichts mehr machen. Und dann singt jeden Tag die herrlichen Ewigkeitslieder. Ist doch so groß, dass Jesus, die Sonne, das strahlende Licht, alle Finsternis dieser Welt vertreibt. Welche Finsternis dieser Welt kann doch bestehen? Nicht einmal der Höllenmacht. Es treibt weg der Höllenmacht und des Todes Nacht. Das ist so groß bei der Geburt von Jesus. Weil es um das Licht geht in diesen Tagen, in unseren Bibelarbeiten. Das Licht, das Jesus bringt. Der Micha sagt, Micha 7, Vers 9, wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Er ist mein Licht. Joachim Neander hat ja ein sehr schweres Leben gehabt. Er ist nur 30 Jahre alt geworden, war ja in der Martini-Kirche von Bremen. Dort wollte er den Gottesdienst stören und den Evangelisten Unterdeig durcheinander bringen. Mit einem Freund waren sie auf die Empore gesessen und da traf ihn das Wort von Jesus und sagt, der Mann kennt mein Herz. Und dann ging er zur Aussprache und hat sich bekehrt, der Joachim Neander. Aber er hat ja studiert, Theologie studiert, aber hat keine Arbeit gefunden und wurde in einer Privatschule in Düsseldorf, hat er eine zweiklassige Lateinschule beleiten dürfen, hat nebenher Bibelversammlungen im Tal der Düssel gehalten, da waren so Höhlen in den Kalkfelsen. Das Tal hat man später umbenannt in Neandertal, wo man den Neandertaler gefunden hat. Aber der Neander hat die schönsten 77 herrliche Lobpreislieder gedichtet, obwohl er nur 30 Jahre alt wurde. Und dann dem herrlichsten bekannten Lied, Loben den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Er ist dein Licht, er ist dein Licht. Und du kannst das ganze Leben über diese traurige Welt des Sterbens und des Todes, kannst ja nur heulen. Und du brauchst doch keine Hoffnung haben, dass es besser wird. Ich habe vielleicht auch noch gemeint, wir hätten doch manches von den kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Völker auseinander. Wir bräuchten nicht mehr unsere hochgerüsteten Armeen, besonders nicht in Deutschland, wo wir schon so viel Furchtbares angerichtet haben, wir Deutschen in der Welt. Aber jetzt werden wieder Sondervermögen geschaffen bis zu diesem Tarnkappenbomber und was alles da kommt in der Hoffnung der Welt. Aber in unserem privaten Leben sieht es doch so trostlos aus. Darum ist so wichtig, er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Bleib du im Licht von Jesus stehen, weil in diesem Jesuslicht kannst du so viel erkennen. Und ins Land lesen Sie nochmal die Verse durch, die dort der Nachtenhöfer gedichtet hatte, der Christian Keimann, war ein Flüchtling, war vertrieben im 30-jährigen Krieg, hat sehr viel Schweres durchgemacht, der Christian Keimann. Das hat ja immer Ursachen, wenn in unserem Leben die schweren Dinge so wirken. Ich will Ihnen noch kurz erzählen von einem großen Geistesmann, einem Freund Goethes, war Johann Georg Hamann. Er war in London, war völlig abgesunken in die Unterwelt als Gitarrenspieler, wie die jungen Leute sich so rumtreiben in der Unterwelt. Und dann sagt er, ich irrte planlos durch London und ziellos. Ich fand nirgends Ruhe, alles war betrügerisch, niederträchtig, eigennützig, Volk. Und er sah in einem Schaufenster eine Bibel liegen. Ich kaufte die Bibel, ich meinte später, Gott hätte mir diesen Gedanken gegeben, weil ich den Sinn meines Lebens nimmer finden konnte. Und dann schreibt er weiter, in meiner Einsamkeit, im Getümmel meiner Leidenschaften fand ich diesen Freund, der sich in mein Herz schlich, da ich die Leere und das Dunkle und das Wüste desselben am meisten fühlte. Und er kannte Jesus, der uns erlöst, der uns zu eigen nimmt und der in unserem Herzen wohnen will. Die Erlösung des Menschen fand ich aus Sklaverei, Torheit und Blindheit der Sünde. In dieser Erlösung durch Jesus Christus entdeckte ich nun einen nie geahnten Frieden und einen Trost, unbeschreibliches Glück und Seligkeit. Dieser Blick auf Christus bedeutet für mich nie etwas Einengendes, vielmehr eine wunderbare Weite des Lebens. Und er sagt, je mehr ich beim Lesen des Wortes Gottes weiterkam, je neuer wurde es mir, je göttlicher erfuhr ich den Inhalt und seine Wirkung. Ich vergaß darüber alle meine Bücher, es war in der Zeit des Rationalismus. Ich schämte mich über alle meine Bücher, die ich jemals gegen dieses Buch Gottes, die Bibel, verglichen hatte oder jemals sie demselben zur Seite gesetzt, ja jemals ein anderes demselben vorgezogen habe. Jesus kommt zu deinem Bibelwort, nicht in deinem Meditieren, nicht in den Gefühlen deines Herzens, sondern im Wort spricht er und das bleibt. Das bleibt bis zur Wiederkunft. Jesus hat uns sein Wort gegeben, hat, dass dieses Wort lebendig ist, dass dieses Wort in unserer Seele Glauben wirkt und dass wir aufblicken können. Das kannst du nicht selber machen, das schafft das Wort. Und das ist das, was hell wird in unserem Leben. Das brauchen wir in diesen Nöten, die wir haben, dass wir das erkennen und finden. Johann Georg Hamann war ein ganz großer, weiter Geist. Ich sagte schon, Goethes Freund, in einer ganz anderen Weise, als wir es aus unserem Glaubensleben kennen. Aber er hat gemerkt, die Bibel ist, und in unseren Tagen ist das das Schlimmste, dass in den meisten Gemeinden die Bibelstunde abgeschafft wurde. Ein Freund von mir hat gesagt, das ist doch langweilig, die Bibel. Weil sie es nicht mehr erkennen in den Krisen der Finsternis ihres Lebens. Weil sie nicht mehr wissen, das ist ein Kampf in unserem Herzen zwischen Licht und Finsternis. Und du kannst das nur überwinden in dem Wort von Jesus in seinen Zusagen, weil er der Sieger ist. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen. Und dann ist das ganz wunderbar, dass die größten Stunden unseres Lebens, auch die großen Auseinandersetzungen, auch mit der Todesmacht. Ich sage das ja oft, dass sie in einem Altenheim nie vom Tod reden dürfen. Auch nicht in der Bibelstunde, sonst gibt es Aufruhr. Aber im Jugendkreis ist es das interessanteste Thema mit jungen Menschen. Sprechen Sie mit jungen Menschen drüber, auch mit ihren Enkeln, wie das ist. Ich weiß noch, mit 13 Jahren habe ich dieses Buch verschlungen, das damals erschienen ist, die Briefe von gefallenen Soldaten. Das waren gläubige junge Christen mit 20, 21 Jahren, die ihre Abschiedsbriefe schon geschrieben haben. Ich sage, als junger Mensch, dass da Leute waren, die in dieser Festigkeit sagen, ich bin mein Leben im Licht gewandert und ich freue mich, wie ich bei Jesus sein werde. Das waren die Abschiedsbriefe, die sie in ihrer Brieftasche hatten. Und wenn sie gefallen waren, hat der Regimentskommandeur sie im Päckchen den Eltern geschickt und das lag dann auf dem Briefkasten. Der Briefträger hat nicht geklingelt, weil er diese Päckchen verteilen musste. Aber dass da Leute waren, die hatten diese Gewissheit, diese Freude, wo ein sinnloser Krieg, wo man sie wieder ihren Willen hineingezogen hat. Und darum ist es auch ganz groß in Ihrer Gemeinde, wenn Sie gläubige Christen haben, die durch schweres Leiden gehen. Scheuen Sie sich nicht, dort Besuche zu machen, kurze Besuche. Sie dürfen die Kranken nicht zu arg anstrecken. Aber sagen Sie ein Wort, ein Liedvers und sagen Sie, dass Jesus dieses Licht ist in der Dunkelheit unseres Lebens. Und ich habe nie erlebt, dass ein Kranker das abgewiesen hat. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Handwerker, er hat die Kinder konfirmieren lassen, er selber kam nie, das war der Grund, weil er bei der SS war und er war bitter, dass er nicht studieren durfte, er musste Handwerker werden. Und dann, wie er selber im Sterben lag, bin ich nochmal zu ihm gegangen. Und dann auf einmal merkte ich, der kennt die ganzen herrlichen Lieder, die großen herrlichen Erweckungslieder auswendig. Weil ich Jesus Schäflein bin, in des Hirten Arm und Schoß, Stern, auf den ich schaue. Ich sage, wo haben Sie das? Das hat meine Oma mit mir gebetet, als ich Kind war. Und ich habe selten einen Menschen so im Frieden sterben erlebt wie diesen Mann. Wissen Sie, da hat Gott schon lang vorbereitet, bevor wir kommen. Und das ist so groß, weil der Glaube nicht auf unsere Predigtkunst beruht. Und wir wollen immer sagen, macht doch keine Künstlerin, sondern gebt doch Zeugnis von dem, was ihr in eurem Leben erfahren habt. Das ist das Größte, erzählt das doch selber. Eine andere Gemeinde, ein anderes Gemeindemitglied, viele Jahre ganz schwer krebskrank. Ich weiß noch, wie wir in der Klinik saßen, sie war schwanger und dort im Robert-Busch-Krankenhaus sagten sie, das Kind muss abgetrieben werden, weil die Mutter so schwer krebskrank ist, sie übersteht die Geburt nicht und das Kind ist auch krank. Nein, das Kind habe ich noch konfirmiert. Und die Mutter hat immer noch weitergelebt mit ihren schweren Krankheiten. Sie hat uns gesagt, eine große Not ist, wenn ihr in die Reha-Kliniken geht, da liegen sie alle. Und kein Trost ist da, kein Seelsorge geschieht, da hat die Kirche eingespart. Und niemand sagt es den Menschen. Und sagt, wenn man nur von Bett zu Bett geht und sagt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kriegt, der allertreuesten Pflege des Herrn Himmel. Jesus ist doch der Heiland, der ist doch in die Welt gekommen, um die Macht der Finsternis zu besiegen. Und sie brauchen nie denken, das meinen wir, ob das Wort ankommt. Nein, unser Wort kommt nie an. Was soll auch ankommen? Wer sind wir denn? Aber der Herr kommt an. Und das tut er auf eine Weise, wie wir es gar nie erleben müssen. Das macht er selber, sonst würden wir noch am Ende stolz werden. Aber das kommt nie leer zurück, das Wort. Und das dürfen Sie sagen. Und das ist so wunderbar, auch wenn Sie es noch in einem Trauerbrief kurz sagen. Es gibt einen Trost und eine Hoffnung, die ist so groß. Ich will meine Finsternis vor mir her zum Licht machen. Das ist so groß, dass er das erfüllen will und in einer großen Weise tut und hat es auch getan. Und dass er die Blinden den Weg führt. Ja, wir sind wirklich blind. Wie oft wissen wir nicht, was wir wählen sollen, welche Entscheidung wir fällen sollen. Ich sage immer, Herr, führe mich wie einen blinden Gaul. Ich weiß doch den Weg nicht. Ich kenne doch das nicht. Was soll ich wissen, was richtig ist? Wo wir doch oft erst später sehen, dass das alles falsch war, was wir entschieden haben. Herr, führe mich. Ich will in deiner Hand gehen. Und das ist auch schön, wenn Sie das Ihren Enkeln sagen. Du kannst die richtige Ehefrau bloß finden durchs Gebet. Anders nie. War dankbar, dass meine Oma uns das mitgegeben hat, dass ich das wusste und dass der Herr einen geführt hat. In allen wichtigen Lebensentscheidungen, ich will den Weg, den Blinden will ich auf den Wege leiten, den sie nicht wissen, ich will sie führen auf Steigen, die sie nicht kennen. Wunderbar, soll ich jetzt ins Altenheim, wie soll es weitergehen? Lass sie führen vom Herrn. Herr, führe mich, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Du musst mich führen an deiner Hand, auch in den Entscheidungen meines Lebens. Und das ist so schön im 23. Psalm, vielleicht ist es noch gar nicht richtig aufgefallen, dass da heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das sind die Wege Gottes. Auch wenn immer wieder andere ihnen einreden wollen, wer glaubt, wird nicht mehr krank. Das stimmt nicht. Es geht durch finstere Täler durch. Aber der Herr ist da. Sein Stecken und Stab trösten mich. Und wir gehen durch die Schrecken dieser Welt und dieses Leben hat seine schweren Dunkelheiten und Finsternisse. Auch das neue Jahr, das vor uns steht, aber der Herr geht mit und der Herr lässt uns das erleben. Ich bin so froh, auch im Neuen Testament steht das drin, wie das Volk Israel in der Nacht des Auszugs wacht. Ist mir die Nacht des Auszugs, 2. Mose 13, immer so eindrucksvoll, wo der Würgengel draußen vorbeigeht und in den Häusern Ägyptens die Erstgeburt sterben lässt. Und die Israeliten wachen, geschützt zum Auszug, bevor sie durch die Wüste ziehen. Es ist die Wüste, durch die sie gehen. Und dann schlachten sie das Lämmlein. Und dieses Passahlamm ist ein Zeichen, dass Gott Versöhnung stiftet. Wir sind versöhnt mit Gott und haben Frieden mit Gott. Gibt es was Größeres? Und Jesus ist das richtige Osterlamm. Und die haben dann immer an den Hauszargen außen, an der Rahmen der Türe, das Blut hingeschmiert. Wenn der Würgengel vorübergeht, dass er erkennt, das Blut, das schon auf das Blut von Jesus hinweist, dieser Schutz unseres Lebens. Was kann denn noch geschehen können? Wir sind geborgen. Also schön wie, das ist eigentlich gar nicht schön in Philippi, wie der Paulus ohne Grund gespeitscht wird mit diesen schrecklichen Peitschen, wo die Bleistücke drin waren, die Rücken ganz, Paulus und Silas, so schrecklich gequält wurden, gefoltert wurden und dann in den Stock gespannt wurden. Um die Mitternacht aber priesen sie und lobten Gott. Da ist ihnen Jesus groß geworden. Das sind die Augenblicke, wo der Herr die Finsternis vertreibt. Wir können, rechnen Sie nie mit der Gerechtigkeit der Menschen, mit der Gerechtigkeit der Welt. Auch Christen gehen durch viele Betrübnisse und Traurigkeiten durch, aber wohl denen, die einen Freund haben. Bei Paulus war es in Korinth, in der Nacht, wie er nicht schlafen konnte, der Engel des Herrn, der sprach, im Gesicht zu, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er war ja entmutigt, dass keine Frucht entstand. Und im Timotheus schreibt er am Ende, im Gerichtsprozess verließen sie mich alle, dreht um und gucken in den Zuschauerraum. Da sitzt kein Christ. Sie sind alle irgendwo weg gewesen, die Brüder und Schwestern. Er war ganz allein, aber der Herr stand mir bei. Und das ist so groß, dass wir das wissen, dass diese Jesusfreude, die an Weihnachten wir erleben, dieses Licht, das leuchtet, nicht irgendein Flitterglanz dieser Welt ist, sondern die herrliche Erfahrung, Jesus, er ist mein Licht, meine Freude, mein Leben. Und da gibt es keine Dunkelheit mehr. Und das ist in der Tat so groß, dass man sehr bewegt ist. Und ich könnte jetzt, und Sie selber wissen das, von sehr vielen lieben Christen reden, die wirklich bis in die Todesstunde hinein diese große Freude, Freude über Freude erlebt. Ich bin in den Armen Jesu geborgen. Und Sie brauchen gar nicht den Versuch machen, das den Menschen zu erklären mit menschlichen Worten. Das geht nicht. Sie können keinen den Glauben einreden. Das geht gar nicht. Und darum sind manche unserer Versuche auch schwierig mit modernen Stilmitteln, dass den Menschen sagen, es ist das Wort Gottes. Und das ist Jesus, der Herr, der sich offenbart in unseren Herzen und der den hellen Schein in unsere Herzen hineingibt, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht von Jesus Christus. Das ist so wunderbar. Das schafft der Herr, dass Menschen plötzlich Jesus erkennen. Und dann in einem Nu ist die Glaubensfreude da. Und das ist so wunderbar und so groß, dass wir das wissen müssen, der Herr hat das versprochen, dass er es tun wird. Und jetzt geht es um Ihre Dunkelheit. Keine Dunkelheit mehr, die Sie bestimmen darf. Keine. Was soll es denn noch sein? Wir dürfen die Dinge, die uns belasten, weglegen. Wir können sie nicht mehr lösen aus der Vergangenheit. Und die Schuld und Versäumnisse, jeder von uns leidet darunter, was wir an unseren Eltern versäumt haben. Auch könnten wir nur in einem Moment noch mal uns entschuldigen. Nein. Der Herr will es vergeben. So groß der Herr macht auch uns heil in all den Wunden unseres Lebens, Versäumnissen unseres Lebens. Und er gibt uns eine ganz große, felsenfeste Erfahrung seines Lichtes. Und das Licht ist viel, viel mehr als ein Sonnenlicht. Es ist der Herr selber, dieses große, ewige Licht, von dem wir noch reden werden, auch in den nächsten Tagen, das ewige Licht. In der Sonnenfreude, Freude. In den Abendliedern kommt das so schön zum Ausdruck immer wieder. Wie die Glucke ihre Küken bewahrt, so gibt der Herr uns seine Geborgenheit. Was haben wir schon als Kinder geahnt von dem Frieden, den Gott uns gibt? Oder in dem schönen Lied der lieben Sonne, Licht und Pracht. Da die Höllengeister, packet euch. Schön, der Liedvers kommt gar nicht mehr drin. Aber das ist so schön, was Krieger da gedichtet hat, Pfarrer in Magdeburg, das war 1640 oder wann, ganz groß. Es hat uns ja so, meine Frau, mich bei den Liedern so gepackt, dass der ganze Trost drin, wie die Leute in der tiefsten Finsternis das Licht gesehen haben. Und darum ist bei uns so wenig Gotteserkenntnis da in unserer Welt, weil wir im Wohlstand unser Heil gesucht haben und immer gewusst haben, dass auch auf den schweren Wegen in der dunklen Nacht der Herr seinen Trost gibt. Ich will schließen mit einem anderen Liederdichter, und das ist uns so groß, der Garve, der war bei den Herrnhutern in einem Gymnasium, und wir Schüler machen, die haben den Lehrer gemobbt und die haben sich über ihren Lehrer beschwert, das war natürlich Verleumdung, und die Schulleitung hat ihn abberufen, das war für ihn schwer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Schulleiter und die Klasse erfindet Lügen gegen den Lehrer und er wird abberufen, er wurde in die Bibliothek versetzt, das war für ihn das Schlimmste. Aber er hat uns ein ganz herrliches Lied gedichtet aus dieser Finsternis, der Karl Bernhard Garve, 1763 bis 1841. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Der Tod bleibt, die Krankheit bleibt, die Not der Menschen bleibt, die Lüge bleibt, alles Böse deines Lebens bleibt. Aber der Herr überstrahlt alles, weil er der Sieger ist, der es durchlitten hat. Der Auferstanden ist erlebt, der sich in seinen Frieden ruft und du hast diese herrliche Zukunft. Da heißt es, würd es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausgang wüsste und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste. Christus, ist mein Stab und Licht, das ist meine Zuversicht. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du das Licht bist, dass dein Wort diesen hellen Lichtschein in unseren Herzen schafft. Das können wir nicht machen, aber das schaffst du. Und wir haben das unendliche Mal erlebt und dürfen uns auch daran freuen, dass du es auch jetzt tust. Und wir wollen im Gebet bleiben und zu dir fliehen, dass du uns immer wieder dieses Wunder schenkst, dass du dich offenbarst, auch in unseren finsteren, dunklen, traurigen Herzen. Wir fröhlich werden können über all den Wunden, die uns das Leben geschlagen hat und die uns der Feind geschlagen hat und die Traurigkeit dieser Welt. Herr, wir freuen uns, dass wir einmal bei dir im Licht sein dürfen und dass das die Krone des Lebens ist, bei dir zu sein, in deinem Licht zu stehen. Und wir freuen uns, dass du es hell machst, auch jetzt bei uns, wo wir belastet und traurig sind. Amen.